Wusstet ihr, dass die Düsseldorfer, das habe ich heute Morgen bei unseren Freunden von Antenne Düsseldorf gehört, im Düsseldorf-Aufwacher-Podcast, den wir ja mit denen zusammen machen, dass die Düsseldorfer 1 Milliarde Euro für Weihnachtsgeschenke in der Innenstadt lassen?
Ja.
Das, 1 Milliarde.
Das war letztes Jahr schon so. Hat der Handelsverband gesagt, fand ich auch erstaunlich.
Oh mein Gott.
Ja.
Voll krass.
Aber die Düsseldorfer haben ja auch so viel Geld. Eigentlich könnte jeder Düsseldorfer 1 Milliarde Euro für Weihnachten.
Das ist für dich selbst. Ich bin schon wieder. Bei mir ist es immer so, gegen November sinkt der Kontostand und wenn Weihnachten dann kommt, bin ich richtig pleite. Das kannst du die Uhr nachstellen. Und ich weiß bis heute nicht so genau warum. Also abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht mit Geld umgehen kann. Wir reden auf jeden Fall ein bisschen über das Thema Shopping, wenn wir zum Thema Königsallee kommen, denn die Königsallee wandelt sich, nicht wahr?
Aber sowas von. Also tut sie ja eigentlich über Jahre, aber jetzt gerade ist mal wieder so ein größerer Schub im Gange.
Okay, wir gucken uns das mal genau an. Außerdem sprechen wir darüber, was der Lockdown denn eigentlich genau für Düsseldorf gebracht haben soll. Und wir beleuchten mal einen kuriosen Fall, der am Dienstag für relativ viel Aufsehen also gesorgt hat. Eine polizeiliche Räumung auf einem Gelände in Rath, Verena. Was war da genau los?
Das Gelände ist ein Schaustellergelände, da wohnen mehrere Schaustellerfamilien und da ist am Morgen die Polizei angerückt und hat eine Halle geräumt,
es war mega
um die
spannend.
Abzureißen.
Wir waren dabei. Das schauen wir uns an. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf auf mindestens 1,5 Meter Abstand zusammen verbunden mit Nicole Lange und Verena Kenzbock.
Ihr hört Folge 133 dieses schönen Podcasts.
Und der Rhein steht bei 1,28 Meter.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Und wir haben auf Twitter einen sehr, sehr netten Empfehlungstweet bekommen von einem Mann namens Simon Schütter. Maskenpflicht in ganz Düsseldorf, Weihnachtsmarkt im Dezember. Wer sind eigentlich diese Querdenker? Unbedingt die aktuelle Folge vom Rheinpegel hören. Und da warst auch du mit dabei, Verena. Also hohes Lob, würde ich sagen. Es bringt uns immer mega viel, wenn Leute uns auf Twitter und so empfehlen und auch generell, wenn ihr Freunde habt, die den Podcast noch nicht kennen oder Leute kennt, die vielleicht Lust haben, sich dem anzuhören. Es bringt uns super viel, wenn ihr denen das erzählt, weil die meisten Leute halt echt über Mund-zu-Mund-Empfehlung. Heißt das eigentlich Mund-zu-Mund-Empfehlung?
Nee, Beatmung, ne? Ich hab mich jetzt zusammengerissen, weil ich da immer so, also ich empfehle normalerweise Leuten etwas nicht Mund-zu-Mund, das fände ich zumindest ekelhaft.
Eigentlich.
Zumindest in diesen Zeiten.
Und gleich direkt ein Corona-Witz hinterhergeschoben. Wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, indem ihr euren Mund benutzt und Leuten ins Ohr sagt, dass sie den Podcast hören sollen, das hilft uns enorm. Ihr könnt uns aber auch, wenn ihr nicht so gerne mit Menschen direkt Kontakt haben wollt in diesen Zeiten, eine Bewertung im iTunes Store hinterlassen, also in der Apple Podcast App. Das bringt uns auch richtig, richtig viel. So, und ich würde sagen, wir steigen direkt mit diesem krassen Polizeithema ein. Wie habt ihr eigentlich von dieser Sache da in Rath erfahren? Ich weiß ja, wie ich es erfahren habe, nämlich von euch, aber wie habt ihr denn davon erfahren, dass da geräumt wird?
Die Polizei hat sich tatsächlich gemeldet und hat gesagt, hier läuft gerade ein großer Einsatz, es gibt gleich ein Pressegespräch, wir dürften anrücken und uns das auch mal ansehen, was dort passiert. Und dann sind wir natürlich sofort losgefahren.
Das ist natürlich immer schon ein interessanter Hinweis, ne? Wenn die Polizei sich selbsttätig meldet und auch die Stadt Bescheid sagt, dass sowas ist, dass sie ganz gerne wollen, dass jemand vorbeikommt und ein bisschen Bericht erstattet. Was ist denn genau passiert am Dienstagmorgen? Was haben wir da so sehen können, Verena?
Die Polizei ist da morgens angerückt, auch also Einsatzkräfte der Polizei und Einsatzkräfte der Stadt, und haben eine große Halle, die da auf dem Gelände steht, geräumt. Das war ziemlich aufwendig, da standen LKWs vor, Autos mussten da abgeschleppt werden. Die Bewohner dieses Schaustellergeländes standen drumherum, haben teilweise sogar mitgeholfen. Das war irgendwie eine ganz absurde Situation, weil auf diesem Gelände diese Familien wohnen und die eben diese Halle dorthin gesetzt haben und das aber ungünstigerweise öffentliches Gelände ist und dort eine Straße gebaut werden soll.
Hm. Wir können ja gleich nochmal über die Vorgeschichte reden. Mhm. Ich fand halt vor allen Dingen echt krass, also die Situation war ja wirklich so, ne, du hast da diese Sackgasse im Endeffekt mehr oder weniger gehabt, wo diese Halle steht und drumherum halt ganz viel Abstellfläche, wo die halt auch teilweise ihre Buden, ihre Anhänger und so stehen haben. Dann waren halt relativ viel Polizei, uniformiert und nicht uniformiert, da. Ordnungsamt war da und nicht weniger als 2 Dezernenten der Stadt und der Oberbürgermeister. Habe ich noch jemanden vergessen von der Stadt, der wichtig war, der da rumgelaufen ist? Das war es im Wesentlichen, ne? Die Baudezernentin, ja, und der Ordnungsdezernent, genau. Und Stefan Keller. Und dann hattest du auf der anderen Seite halt diese Schausteller, die da einfach standen und sich das anguckten und natürlich sichtlich nicht begeistert waren davon, dass sie da um 9 Uhr morgens von dieser riesigen Horde uniformierter Polizisten, die teilweise auch echt bewaffnet waren und so, die standen da ja nur rum, um, wenn was passiert, sozusagen das Schlimmste zu verhindern. Aber es war ja auch drumherum sehr viel Bullies mit noch weiteren Polizisten. Also es war echt richtig krass. Und die hatten ja dann, glaube ich, auch irgendwie ihre LKWs vor diese Halle geparkt, damit man die da nicht ran kann, ne?
Genau, das dauerte erstmal schon mehrere Stunden, glaube ich, um diesen LKW abzuschleppen und dann noch mehrere Autos, die teilweise auch defekt waren, um überhaupt erstmal in diese Halle zu kommen. Und selbst die Halle, wir konnten da ja mal einen Blick reinwerfen, da standen auch so Kirmesbuden drin, ein Wohnmobil, unfassbar viel Kram tatsächlich.
Alles von Werkstattbeschrott eigentlich.
Genau, so. Werkzeuge, Metallschrott. Und das ist irgendwie ganz unvorstellbar, wenn man auf diesem Gelände steht, dass dort bald mal eine Straße lang führen soll.
Ja, jetzt ist das ja auch so eine halb asphaltierte Straße irgendwie, ne? Es ist auch so ein bisschen
genau,
nicht so richtig
gemacht. Die müsste auf jeden Fall noch ausgebaut werden.
Besser wäre das. Es ist ja im Endeffekt glimpflich abgegangen, ne? Also es ist ja nichts passiert. Es hat ein paar Stunden gedauert, also es mussten ja diese ganzen Fahrzeuge abgeschleppt werden und so weiter. Es mussten eine ganze Herde von Journalisten und Fotografen befriedigt werden. Es ist ja auch viel Arbeit. Und im Endeffekt wurde dann die Halle geräumt und das, was in der Halle war, wurde, glaube ich, zwischengelagert irgendwo, ne?
Genau, die Stadt hat dafür extra ein Gelände angemietet, weil die Gegenstände, die dort gelagert waren, die können sie nicht einfach entsorgen und wegwerfen, sondern die werden dort zwischengelagert und werden unter anderem auch von der Polizei durchsucht, ob sich darunter Diebesgut befindet.
Warum?
Dieses ganze Gelände und dieser ganze Einsatz war halt so aufsehenerregend, weil es da eine Vorgeschichte gibt. Und auf diesem Gelände gab es schon vorher mehrfach den Fall, dass dort zum Beispiel ein Bagger gefunden wurde, der woanders geklaut wurde. Und auch die teilweise Bewohner wurden mit Straftaten in Verbindung gebracht, sodass da eine besonders hohe Aufmerksamkeit ist. Und die Staatsanwaltschaft Aachen hat auch einen Durchsuchungsbeschluss genau für diese Halle, weil die eben nach Fahrzeugen suchen, die angeblich dort auf diesem Gelände gesehen worden
sein
sollen.
Es bezog sich nicht nur darauf, dass diese Halle ein Schwarzbau ist,
genau,
und dass da eine Straße hin soll, sondern es ging auch noch um andere Geschichten.
Genau, da gab es mehrere Interessen. Also zum einen soll eben diese Halle abgerissen werden. Die wurde ja auf diese Straße einfach gesetzt, unter der Gasleitung herführen. Und zum anderen gab es halt das Interesse der Staatsanwaltschaft und der Polizei, die vermuten, dass sich dort noch Fahrzeuge befinden, die gestohlen wurden.
Ja. Wer wohnt da eigentlich?
Da wohnen zwei Schaustellerfamilien hauptsächlich. Das sind so, der eine Anwohner, mit dem wir gesprochen haben, sagte uns so 35, 40 Leute. Wir haben früher mal von 55 Leuten gesprochen. So ganz durchsichtig ist das nicht. Da stehen halt mehrere Häuser auf diesem Gelände.
In so Holzhäuser sind das,
genau,
ne?
Genau, die sieht so ein bisschen aus wie so kleine Ferienhäuser, finde ich.
Oder so wie so überdimensionierte Datscha, so
genau,
ein bisschen so, ne?
Genau, da wohnen die drin und sind wohl im Sommer auch immer unterwegs mit ihren Buden, auf der Kirmes und...
Genau, die haben so Verkaufsbuden und so Fressbuden und sowas, ne?
Genau. Wohl keine Fahrgeschäfte, aber eben diese Buden stehen auch überall auf dem Gelände rum. Und diese Familien wurden vor rund 20 Jahren, hatten die ein anderes Gelände in Lichtenbruch. Und die Stadt hat sie dann umgesiedelt, eben nach Rath auf dieses Gelände. Und die haben sich dort eingerichtet. Und Oberbürgermeister Keller sagte dann auch an diesem Tag, da hätte sich so ein bisschen eine Enklave gebildet, die so ein bisschen undurchdringbar war. Und Nachbarn hätten Angst, wenn sie dort vorbeilaufen. Also es war so ein etwas abgeschlossenes Gelände.
Nicole berichtet darüber ja schon super lange. Was heißt das mit der Enklave?
Ja, das kann man auch nur bestätigen, was der Oberbürgermeister da gesagt hat. Und das war über die Jahre eigentlich immer, wenn es einen Grund gab, dort mal zu berichten, zum Beispiel, weil da eben gerade wieder was Illegales gefunden worden war oder weil es da eben irgendeine Entwicklung gab. Wenn man sich dann dahin begeben hat, hat man im Grunde sofort gewusst, was damit gemeint ist, denn Das ist zwar eigentlich eine öffentliche Straße, also jetzt keine große, sondern eher so eine kleine, ja, so wie eine Stichstraße. Also man geht von der hauptsächlichen Straße so ab und hat so fast das Gefühl, man geht in so Hinterhöfe.
Ja, da sind ja auch so Pferde stehen da und weiden so ein bisschen und so ein Spielplatz. Also man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das wirklich so ein bisschen unbefestigt an den Rändern. Die Straße ist schon asphaltiert, aber es ist einfach so, ne, wo so zwei Autos Schwierigkeiten hätten.
Das ist genau, das ist mehr so ein Gelände, aber man muss halt sagen, eigentlich ist es eine öffentliche Straße. Also es ist jetzt kein Privatgelände oder sowas, sondern theoretisch darf da jeder durch und rein. Aber wenn du da als normaler Mensch mal so reingegangen bist, ich habe das auch mal für eine Recherche, schon vor Jahren bin ich da dann einfach mal so hin. Und sobald du dann da reingehst, merkst du im Grunde, jemand hat dich im Auge. Also da hängen auch Kameras. Ich weiß jetzt nicht, ob dann ständig irgendwo jemand an einem Bildschirm sitzt und guckt, wer da jetzt reinkommt. Aber auf jeden Fall sieht man, wenn man sich umguckt, tatsächlich kann man auch Kameras entdecken. War zumindest damals so, als ich da war auf dem Gelände. Und es geht dann relativ schnell, dass irgendwer aus irgendeinem Haus dann herbeigeeilt kommt und dich mal anspricht, was du da so machst. Oder auch so ganz harmlos nach dem Motto, kann ich Ihnen helfen? Sie gucken, als ob sie sich verlaufen haben. Aber eigentlich wird dann relativ schnell klar, die wollen jetzt schon wissen, wer du bist und ob du da irgendein Ziel hast. Vielleicht auch, weil die durchaus erwarten, dass Ordnungsbehörden oder so dahin kommen. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was die dann im Blick haben, warum die das jetzt so genau wissen wollen, aber es war immer klar, du bist da beobachtet und du bist jetzt auch im Grunde nicht so richtig gern gesehen. Mhm. Zu mir war man, also als ich damals da war, kann ich mich erinnern, sehr freundlich. Also das ist jetzt nicht so, dass dann direkt irgendwie jemand auf mich losgegangen wäre, sondern als ich dann direkt gesagt habe, wer ich bin und dass ich von der Rheinischen Post komme und berichten möchte, da wurde dann zwar schon so ein bisschen geguckt und so, aber dann wurde noch jemand herbeigeholt, der mir mehr erzählen könnte. So ein bisschen so das Familienoberhaupt und dann hat der mal so richtig erzählt, was da alles so los ist und aber natürlich immer ganz klar nach dem Motto, wir machen denn nichts Böses, wir wollen ja hier nur unsere Ruhe und das ist ja schließlich unser Gelände und also es wurde dann immer sehr deutlich gemacht, dass man sich keiner Schuld wegen irgendwas bewusst ist. Aber eben auch ganz klar, dass man sich da berechtigt fühlt, eben dort so zu leben und zu leben, wie man möchte. Das würde ich als Enklave so bezeichnen, dass da schon ganz klar war, wir haben hier unser Gelände und das ist auch wirklich unseres und wir machen hier so ein bisschen, was wir möchten.
Ja, genau das haben wir ja im Endeffekt auch erlebt, als wir dann da waren, ne, Verena? Also
die Wahrnehmung hatte ich auch.
Ja. Ja, also wir haben ja auch mit Paul Maus gesprochen, dem Oberhaupt einer dieser Familien, ja. Der in den 70er Jahren ist er also ein rüstiger alter Mann und wollte erst nicht mit uns sprechen, hat gesagt, nee, sie schreiben ja sowieso immer nur, was die Stadt sagt. Und wir haben dann gesagt, ja, nee, aber wir können ja auch nicht schreiben, was sie sagen, wenn sie uns gar nichts sagen. Und dann hat er doch angefangen, relativ lange zu erzählen. Aber der Tenor war tatsächlich auch der. Also wir sind nicht begeistert darüber, dass hier geräumt wird. Mit uns redet vorher keiner. Es gab keine Absprachen. Es ist für uns nicht möglich, jemanden bei der Stadt zu erreichen und mit über das Thema zu reden. Das stimmt alles gar nicht mit dem Schwarzbau und den Gasleitungen und so weiter und so fort. Und die auch von den anderen Sachen wusste er halt auch gar nichts. Hat gesagt, nee, ich weiß jetzt nicht, welches Insolvenzverfahren das sein soll, wovon sie jetzt reden. Das kannst du ja auch gleich vielleicht nochmal im Detail erzählen, worum es da geht. Aber also es war auch so, im Endeffekt hat er dann doch mit uns geredet, aber es war auch klar, da sind schon sehr unterschiedliche Auffassungen darüber vorhanden, was jetzt da die Tatsachen sind, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Es ist aber ja tatsächlich schon so, dass es schon sehr lange einen Beschluss zum Abriss dieser Halle gibt und dass schon sehr lange klar ist, dass es da keine Baugenehmigung gegeben hat, sondern dass diese Halle einfach mal so dahin gebaut
wurde. Das bestreitet er auch nicht. Er sagt aber, das mit den Gasleitungen stimmt so nicht. Und er sagt, also ich gebe es jetzt nur wieder, ne? Und er sagt, es gab auch mal eine andere Halle, die stand da irgendwo, wo sie nicht stehen darf. Dann gab es eine Absprache. Dann haben wir die woanders hingesetzt und alles war gut. So. Und da sagt er, wieso geht das jetzt nicht?
Aber dass man dann einfach so sagt, ich habe zwar keine Erlaubnis gehabt, diese Halle hier hinzubauen und die steht auch auf einer öffentlichen Straße, aber ich sehe das trotzdem nicht ein, ist natürlich auch eine taffe Argumentation, der ich jetzt spontan nicht so wirklich folgen würde.
Seine Argumentation war ja auch, dass den Familien damals gesagt wurde, wenn ihr hier hinzieht, könnt ihr einfach machen, was ihr wollt. Mach das ruhig. Und dann haben sie halt angefangen, diese Hallen zu bauen, aber haben halt nie eine Baugenehmigung dafür bekommen. Und damit ist er tatsächlich auch ganz offen umgegangen, dass es die nicht gibt.
Und sagen wir mal so, wenn die Halle nicht wirklich auf einer öffentlichen Straße und eventuell auf Gasleitung stehen würde, würde ich auch schwer bezweifeln, dass es jetzt zu diesem riesigen Einsatz gekommen wäre, sondern das wäre vielleicht ärgerlich gewesen, aber da hätte die Stadt ja wahrscheinlich nicht so viel gemacht, oder? Also wäre jetzt mal meine Vermutung. Aber also die Tatsache, dass die Halle jetzt an einem Ort steht, wo sie einfach leider im Weg ist der Dinge, die die Stadt tun will und die im öffentlichen Interesse ja vielleicht auch sind, so argumentiert ja auf jeden Fall die Stadt, führt natürlich einfach dazu, dass man da irgendwie eine andere Lösung finden
muss.
Wobei
man...
Und so, da waren offensichtlich, war kein Kompromiss möglich, so
also,
wie es aussieht.
Also erstens ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass vielleicht... Also ohne das jetzt bis ins Detail zu wissen, aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass das auch ein bisschen miteinander zusammenhängt, dass die Stadt da jetzt gerne eine Straße bauen möchte, denn dass einem auch so eine Enklave nicht gefällt, wo wirklich ein Gelände mehr oder weniger vereinnahmt wird und für die Öffentlichkeit zugemacht wird, dass man dann lieber eine Straße dahin baut, die das Ganze wieder ein bisschen öffnet und vielleicht, ich sage mal, ans Licht holt, wäre für mich jetzt auch ein schlüssiger Grund. Also dass das vielleicht schon auch nicht Zufall ist, dass die Stadt da jetzt gerne eine Straße bauen möchte, sondern dass das schon miteinander zu tun hat. Das ist jetzt aber eine These von mir. Nur, also es ergibt für mich eigentlich auch so Sinn, dass man sagt, man möchte unabhängig von der illegalen Halle vielleicht da eine andere Grundstimmung auf diesem Gelände haben und nicht so einen kleinen, ja, also ich hab mal geschrieben, rechtsfreien Raum, weil es ja gefühlt so ein bisschen so ist, dass man hat da ein Gelände und das ist eben schön zu und deswegen kann da halt vor sich her passieren, was da passiert und dass man das nicht mehr so gerne möchte.
Ja. Das hat ja auch Stefan Keller am Dienstag ziemlich deutlich sogar gesagt und er meinte, wir wollen hier mehr Öffentlichkeit schaffen und mehr soziale Kontrolle und irgendwie rechtmäßige Zustände wieder schaffen. Also ich glaube, es war durchaus auch nicht nur eine Sache dieser Halle, sondern dass die endlich wegkommt, sondern auch so ein symbolisches Zeichen.
Ah, okay, also dass das auch auf diese Straße gemünzt ist und genau. Auf das Gesamt.
Warum kam die Halle denn jetzt weg und nicht zu einem anderen Zeitpunkt, habe ich mich sofort gefragt.
Es hat wohl relativ lange gedauert, war zumindest die Ansage der Stadt. Also man hat es wohl häufiger oder schon mehrfach mit einem Gerichtsvollzieher versucht und ist dann am Ende den Weg gegangen, dass die Stadt das selber vollstrecken kann. Diese Entscheidung gab es wohl im Ende September, Anfang Oktober. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Stadt dieses Gelände gefunden hat, auf dem sie die Sachen zwischenlagern kann, das sie wohl extra angemietet hat für diesen Zweck. Und um diesen Einsatz zu planen. Und so kam es dann dazu, dass es jetzt im November erst soweit war und natürlich unangekündigt für die Bewohner.
Und Halle jetzt weg oder was ist jetzt der Status?
Das
steht,
weiß ich ehrlich
die noch?
Gesagt
Gute
nicht.
Frage eigentlich, nee,
ja,
aber wahrscheinlich...
Müssen wir eigentlich mal nachfragen.
Ja. Also die Halle an sich sah ja nicht so aus, als ob sie jetzt sehr viel Widerstand leisten würde, wenn man versucht, sie niederzulegen. Aber der Kram, der da drin war, sah so aus, als würde man da eine Weile mit Sortieren beschäftigt sein.
Ich glaube auch, das dauert einige Zeit, bis sie den komplett leergeräumt haben und das aber zum Teil auch abgeschleppt haben. Das ist ja nicht nur, das könnte man da Kisten raustragen, sondern das ist ja wirklich
ein schwieriges Gerät. Ich habe mich halt gefragt, ob sie jetzt die ganze Zeit da die Polizei beschäftigen müssen, um das zu machen oder ob sie dann irgendwann sagen, okay, der erste Einsatz ist vorbei, jetzt läuft das, jetzt ist sowieso egal. Es war ja auch zum Beispiel, die Stadtwerke waren ja da, die Netzgesellschaft Düsseldorf war da und hat sich das alles schon mal angeguckt. Ja. Das ist ja, offenbar wird jetzt da richtig viel gemacht. Der Zeitpunkt, den fand ich natürlich auch deswegen interessant, weil die Wahl ist ja nicht sehr lange her. Und Keller, muss man ja sagen, war der eine Kandidat von den Vieren, der mit einem ziemlichen, also mit einem leichten, sagen wir mal, Law-and-Order-Schwerpunkt aufgetreten ist.
Absolut. Also ich habe das in meinem Kommentar auch geschrieben, dass ich glaube, dass er da bewusst ein Ausrufezeichen gesetzt hat, um eben zu zeigen, dass er seine Wahlversprechen auch ernst meint. Er hat ja, er ist ja auch der Kandidat gewesen, der vorher ganz klar gesagt hat, er möchte den Ordnungs- und Servicedienst der Stadt verstärken. Er möchte also mehr Leute im Einsatz haben, die auch für die Sicherheit in Düsseldorf sorgen sollen und fürs Sicherheitsgefühl. Und ich habe tatsächlich ihn auch auf einem Wahlkampftermin begleitet, kurz vor der Wahl, ein paar Wochen vorher im Hochsommer, als ihm so ein bisschen die Probleme und Punkte im Düsseldorfer Norden nochmal gezeigt worden sind von den dortigen Bezirkspolitikern. Und die Radtour, die irgendwie bei 38 Grad stattfand, also und zwar ernsthaft, also es war jetzt keine Übertriebe, sondern es waren 38 Grad an dem Tag. Und da sind wir also mit Fahrrädern durch Rad getourt. Und die ging auch zum Beispiel nochmal zu diesem Gelände vorbei, weil die Politiker halt gesagt haben, das wollen wir ihm jetzt auch nochmal zeigen. Er kannte das natürlich, er war ja auch früher schon Dezernent hier in der Stadt und wusste natürlich, was es damit auf sich hat. Und ich denke schon, dass er sich dann auch vorgenommen hatte, wenn ich jetzt Oberbürgermeister bin, dann kann ich das jetzt nicht auch noch mal ein Jahr liegen lassen und dann dauert das noch wieder ewig, bis da was sich tut, sondern das nehme ich mir dann ziemlich schnell auf den Zettel.
Wir haben ihn das natürlich gefragt. Ja. Und natürlich hat er gesagt, nein, das hat damit gar nichts zu tun. Sondern es hat was mit Kontinuität zu tun. Und jetzt sei einfach der Zeitpunkt, wo diese Gerichtsentscheidung fertig sei. Und man könne das jetzt halt machen. Und man hätte das vorbereiten müssen. Und deswegen. Und wir haben natürlich auch die Dezernenten gefragt. Cornelia Zuschke und Christian Zaum. Und die haben auch gesagt, nein, nein, das hätte auch unter Geisel stattfinden können. Nur gab es einfach die Rechtslage nicht. Man denke sich dabei, was will, das kann ja so oder so sein, es kann ja auch beides zusammenkommen tatsächlich, aber es ist natürlich schon nicht, sagen wir mal, vollkommen abwegig, dass das dann doch eine Priorität unter Keller ist, also eine krassere Priorität, als es das vielleicht vorher gewesen wäre. Aber das stimmt natürlich auch, dass Geisel, auch unter Geisel, da sehr, sehr lange dran rumgedoktert wurde. Ne?
Die haben das auch immer wieder versucht, also man kann ihm jetzt nicht den Vorwurf machen, dass das Thema für ihn keines war, also das war nur auch echt schwierig. Die haben das immer wieder probiert und dass sie es letztlich dann unter Polizeischutz sozusagen gemacht haben, hat ja Gründe.
So halb hat Paul Maus ja gesagt, dass er eventuell auch überlegt, dagegen rechtlich vorzugehen. Meinst du, dass das passiert, Verena?
Schwer einzuschätzen, was da jetzt im Hintergrund vor sich geht. Es laufen wohl noch Pachtverträge für die Wohnbereiche. Für die Wohnfläche, auf denen diese kleinen Häuschen stehen, von denen wir gesprochen haben.
Also die Schaustelle haben Pachtverträge mit der Stadt, ne?
Genau. Und seiner Aussage nach muss die Stadt ein neues Gelände zur Verfügung stellen, wenn diese Pachtverträge auslaufen. Ich glaube, ehrlich gesagt, zumindest am Dienstag war die Situation auch noch zu unklar, was jetzt mit diesem neuen Gelände ist und wo die Sachen zwischengelagert werden und ob die da drankommen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich, dass es da tatsächlich noch einen Rechtsschritt gibt.
Ja. Ich muss ja sagen, was ich auch immer die ganze Zeit gedacht habe, ist, das ist natürlich für so Schausteller jetzt gerade echt eine krasse Zeit, ne? Corona, wissen wir ja alle, hat ganz vielen Leuten übel mitgespielt, aber bei Schaustellern ist klar, es hat einfach gar nichts mehr stattgefunden, was sie machen konnten. Also die sind bestimmt sowieso gerade nicht in der allerbesten Laune und Stimmung. Aber Strich drunter, war das jetzt richtig, das Gelände auf diese Art und Weise auch zu räumen, Nicole?
Absolut. Also das soll jetzt gar nicht so Law and Order mäßig klingen, nach dem Motto, Recht und Ordnung müssen unbedingt mit der öffentlichen
Straßen gehören.
Ja. Öffentliche Hand. Nein, also so will ich das gar nicht sagen, aber ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt auf die Tränendrüse zu drücken, denn es ist schon klar, dass diese Leute schon sehr lange wussten, dass das nicht okay ist, dass die Halle da steht. Und dieses Diebesgut, das da zwischendurch auf dem Gelände mehrfach gefunden wurde, ist ja auch nicht irgendwie von Zauberhand dahin geraten. Und die ganzen Verhältnisse, wie sie auf diesem Gelände sind, sind ja auch nicht einfach so von einer unheimlichen Kraft irgendwie darauf gelegt worden, sondern ist alles so in diese Richtung von den Bewohnern auch gebracht worden. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Leute da rausgeworfen werden. Also natürlich, das sind Menschen, die da wohnen, die da ihre Heimat haben, ihre Häuser haben. Und da sind auch Familien. Und natürlich, also die werden ja auch nicht einfach rausgeworfen. Das wäre auch ein Missverständnis. Also mit geräumt war eben immer diese Halle erstmal gemeint. Und die Leute dürfen da weiter erstmal in ihren Häuschen wohnen bleiben. Und wie ich es verstehe, nehme ich an, dass das auch noch eine ganze Weile so sein wird. Wie danach die Rechtslage ist, also ob man diesen Schaustellern jetzt sozusagen ewig immer so unter Sonderkonditionen Flächen geben muss, bis anno dazu mal, noch 20 Generationen, weiß ich nicht. Aber zumindest.
Also wenn das so ist, dann möchte ich ganz gerne wissen, wie ich auch an so einen Deal komme. Was muss ich dafür tun?
Aber zumindest, wie gesagt, da wird niemand obdachlos gemacht, sondern da ist jetzt erstmal eben wegen dieser Halle sich gekümmert worden. Das war aus meiner Sicht nötig und auch rechtlich völlig angemessen. Und für die Menschen, denke ich, wird sich jetzt erstmal so im Großen nichts ändern. Die können jetzt erstmal ihre Häuschen behalten, können erstmal da leben, müssen sich vielleicht damit abfinden, dass sie sich nicht mehr so abschotten können, sondern dass sie ja damit leben müssen, dass alles so ein bisschen offener gestaltet wird, dass man da nicht mehr schalten und walten kann, wie auch immer man möchte. Das finde ich persönlich aber okay. Das gehört eben zum Leben dazu, dass man, wenn man eine Fläche gemietet hat, dass es da Einschränkungen gibt und dass man nicht einfach alles machen kann, was man gerne möchte. Ich glaube, damit kann man theoretisch ganz gut leben. Ich fände es aber auch tatsächlich gut, wenn man da nicht einfach nur mit dem Bagger jetzt durchgeht, sondern wenn man sich auch ein bisschen um die Leute kümmert. Also ich glaube, ich habe schon so die Überlegung mal angestellt, dass vielleicht so ja auch ein sozialer Beistand, also weiß nicht, in welcher Form man da Sozialarbeiter eben den Leuten zur Seite stellen kann. Und mit
aber irgendwo Kontakt
kann,
auf jeden Fall.
Ja, also dass man mit denen auch guckt, wie kann man vielleicht in einigen Jahren leben, wie kann das weitergehen, was kann man jetzt machen, also dass man da natürlich auch Hilfen anbietet. Also es geht jetzt nicht darum, da durchzumähen und alles niederzumachen, sondern einfach zu gucken, wie kann man die Leute so ein bisschen aus dieser Isolation, die dort auf dem Gelände geherrscht hat, auch rausholen. Also
ja, und wie kann man vielleicht auch so ein bisschen verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen, ne? Weil also unabhängig von der Frage, wer da jetzt recht hat und wer nicht, und ich denke mal, das haben die Gerichte jetzt auch irgendwie entschieden, ist natürlich trotzdem wichtig einfach, dass Menschen, die in Düsseldorf leben, trotzdem das Gefühl haben, die Stadt gehört auch ihnen und die Stadtverwaltung ist auch in ihrem Interesse unterwegs. Und im Moment haben die sicherlich nicht das Gefühl, aber das Vertrauen kann man ja herstellen. Es gibt ja auch noch andere Institutionen der Stadt, die helfen und Dinge tun, die wichtig für einen sind. Und es ist ja vielleicht zum Beispiel auch ganz schön, wenn die Müllabfuhr da kommt. Und dafür brauchst du ja auch eine öffentliche Straße. Also all diese Dinge gehören ja auch zu dem, was die Stadt so leistet. Okay, sollen wir mal über das C-Wort reden?
Ja,
oder das L-Wort. Lockdown. Ah, manchmal frage ich mich schon, also das ist ja wirklich gegen die jegliche Natur des Rheinländers, ne? Nicht rausgehen, nicht Leute treffen, nicht in der Kneipe.
Ich denke auch, dass das den Düsseldorfer härter trifft als andere, oder?
Das glaube ich also, schon. Ja. Der Oldenburger an sich ist wahrscheinlich ein bisschen, okay, ist eh Scheißwetter.
Nicht in Cafés auf der Straße sitzen.
Ja, nicht mürrige ein Bier draußen trinken.
Sonnigen Herbsttag.
Ja, Gott sei Dank wird ja jetzt Winter und man muss das gar nicht mehr so haben. Aber jedenfalls, das ist ja klar, das ging nicht sonst wo in Nordrhein-Westfalen, oder das ging nicht hier. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was hat das gebracht? Und damit hast du dich ja beschäftigt. Das fand ich sehr spannend, Verena. Also du hast wirklich die Frage gestellt, was hat der Lockdown für Düsseldorf gebracht, ne?
Dazu habe ich mir natürlich die Zahlen angeguckt. Und so die wichtigste Kennzahl, auf die wir ja alle immer schauen, das ist ja die 7-Tage-Inzidenz. Also wie viele Einwohner oder wie viele Infizierte gibt es pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen 7 Tagen? Und die hat tatsächlich, ist tatsächlich gesunken in den vergangenen 2 Wochen. Das ist ganz schön zu beobachten. Dennoch ist zum Beispiel Klaus Göbels, der ja das Gesundheitsamt in Düsseldorf leitet, noch recht vorsichtig, also auch vorsichtig optimistisch, aber immer noch vorsichtig mit diesem Trend.
Also die Grafik, die ich dazu bei uns gesehen habe, war ja, die Zahlen sind gesunken und dann sind sie wieder ein ganz kleines bisschen gestiegen. Da habe ich gedacht,
genau.
So richtig kontinuierlicher Trend ist das auch nicht, oder?
Ich glaube, auf einen genauen Trend kann man sich da auch nicht festnageln. Also die Zahlen variieren ja immer ein bisschen. Insgesamt muss man aber sagen, dass das schon in den vergangenen Wochen deutlich runtergegangen ist. Wir waren ja bei einer Inzidenz von über 200, weit über 200. Und jetzt sind wir knapp bei 170. Es ist immer noch weit von dem Wunschwert entfernt, dass man sagt, wir sind mal wieder bei einer Inzidenz unter 50. Also
das waren noch Zeiten.
Ja. Und die sind gar nicht so lange her, erschreckenderweise.
Ja.
Aber es ist ein Trend absehbar und es geht runter, aber wirklich sehr langsam. Es ist ein hartes Stück Arbeit.
Und was Göbels ja auch gesagt hat, ist, wenn wir so weitergemacht hätten wie vorher, dann wären wir jetzt garantiert, säßen wir ziemlich knöcheltief im Kot.
Genau. Das ist halt so ein bisschen, natürlich kann man sich jetzt die Zahlen angucken und sich denken, der hat sich aber nicht so viel getan, wie wir uns das gewünscht hätten, nach 2 Wochen Lockdown und alle bleiben zu Hause. Die Frage ist ja wirklich, was wäre gewesen, wenn wir das nicht getan hätten? Und dann wären die Zahlen mit Sicherheit extrem noch weiter nach oben gestiegen.
Hm. Wie macht ihr das eigentlich mit den Zahlen hier in der Redaktion? Was sind eure Quellen? Wie geht ihr damit um?
Wir stützen uns komplett auf die Zahlen von der Stadt Düsseldorf, die uns direkt vom Gesundheitsamt geliefert werden.
Im Gegensatz zu den Zahlen des Robert-Koch-Instituts.
Genau, die unterscheiden sich immer ein bisschen. Die Gründe dafür sind zum Beispiel, dass die zu einem anderen Zeitpunkt erfasst werden. Teilweise werden auch andere andere Maßstäbe angesetzt. Also zum Beispiel bei der Zahl der Genesenen rechnet das Robert-Koch-Institut mit 14 Tagen Quarantäne. Also nach 14 Tagen
ohne Symptome ist man gesund.
Genau, wird man als genesen gezählt. Da setzt sich Stadt Düsseldorf 10 Tage an.
Ja, und dann sind es natürlich ein paar mehr genau, Genesene.
Deshalb kommt es häufiger vor, dass sich die Zahlen da ein bisschen unterscheiden. Ja. Aber der Trend, wenn man die nebeneinander legt, ist immer ähnlich.
Die Kurven sehen gleich aus.
Ja.
Okay, ja. Kennt ihr, wisst ihr, was hört ihr so zum Thema Lockdown aus der Stadt? Schadet das vielen oder ist das irgendwie glimpflich abgegangen? Es gab ja sehr umfassende Staatshilfen. Was habt ihr so mitbekommen, auch aus der Gastronomie, aus den Unternehmen, aus dem Handel und so weiter und so fort? Was sagen die so? Veranstaltungen und so?
Tja, also mein Eindruck ist, Verena, korrigier mich, dass im Grunde so ein bisschen gerade so eine kleine Stille herrscht. Also dass so die erste Aufregung dann eben wieder jetzt vor dem nächsten Lockdown ist natürlich abgeebbt. Die Läden sind nun mal zu, also die Gastronomien sind zu.
Resignation.
So ein bisschen nach dem Motto, also was soll man jetzt gerade noch ausschöpfen? Ne? Man hat das Gefühl, so die juristischen Wege sind erstmal beschritten. Also ich glaube, da hat sich jetzt niemand mehr ausgerechnet, wenn ich jetzt dagegen klage und dann machen die mir den Laden wieder auf. Und zumal ja beispielsweise diese Klage gegen die Sperrstunde kurz vorher, also das hatte ja auch nicht funktioniert und dann kam plötzlich der komplette Lockdown. Also mein Eindruck ist, dass jetzt die meisten erstmal ein bisschen auf Durchhalten geschaltet haben. Und ich glaube, für einige sieht das gar nicht so schlecht aus, weil mein Eindruck auch ist, dass die Düsseldorfer das To-Go-Geschäft eigentlich also vergleichsweise fleißig annehmen.
Es gibt ja auch echt geile Sachen, wenn ich das mal sagen darf. Du kannst ja echt richtig gute Sachen jetzt für zu Hause holen. So von Restaurants, die das vorher gar nicht gemacht haben, die echt leckere Sachen machen. Also es ist ja nicht mehr nur irgendwie Pizza und weiß ich auch nicht, irgend so ein
Curry. Ja, das Angebot ist total groß.
Ja.
Ich habe auch vor kurzem mit einem Weinhändler gesprochen auf der Nordstraße. Der erzählte dann, dass es bei ihm, natürlich merkt er auch Einbußen, weil er einfach nicht mehr so viel Laufkundschaft hat. Aber was ihm extrem aufgefallen ist, dass die Leute sich das Essen holen und dazu dann eine passende Flasche Wein. Also vom irgendwie Restaurant nebenan, die zu dem Essen holen, kommen sie dann noch bei ihm vorbei. Und das ist eigentlich, ich glaube, einige Düsseldorfer machen sich da schon ganz schön.
Das glaube ich aber auch. Aber das
zumindest das
immer.
Beste draus.
Ja, es wird wahrscheinlich nicht reichen, also es ist natürlich komplett nicht der Umsatz, den du hast, wenn du wirklich volle Läden, volle Restaurants hast. Deswegen will ich das gar nicht irgendwie jetzt schön malen oder so. Wir werden, glaube ich, mit ein bisschen Verzögerung wieder bei den Insolvenzen, also eine Menge Namen sehen, die uns dann verloren gehen, die vielleicht ja in anderer Form dann wieder öffnen oder wie auch immer. Es gab ja eh immer einen großen Wandel in der Gastroszene, auch ohne Corona. Ja, aber ich fürchte, ein paar Läden, die es nicht schaffen werden wir noch sehen müssen. Das passiert halt jetzt vielleicht nicht genau mitten im Lockdown. Mal gucken, ob der eine oder andere vielleicht nicht wieder öffnet, wenn es dann wieder erlaubt ist. Da müssen wir dann irgendwie mit umgehen. Das ist nicht schön. Man kann einfach nur hoffen, dass möglichst viele durchhalten und also ich versuche tapfer dagegen anzuessen.
Ich auch.
Aber alleine.
Ich stelle mal das Doppelte und hab dann so viel Essen.
Aber alleine schaffe ich es nicht.
Nee, aber wir versuchen es, das finde ich gut. Hat denn Klaus Goebbels, der Leiter des Gesundheitsamts, noch irgendwas gesagt, was wir noch nicht wussten? Also auch vielleicht eine neue Strategie oder was jetzt für die nächsten Monate wichtig ist? Denn ich meine, gut, der November ist jetzt gelaufen irgendwie. Jetzt haben wir nochmal Ministerpräsidentenkonferenz nächsten Mittwoch. Da könnte es natürlich nochmal zu härteren Beschränkungen kommen, auch in den nächsten 2 Wochen oder vielleicht darüber hinaus im Dezember irgendwie. Aber was erwartet er? Was sagt er? Was muss gemacht werden? Da gibt's ja verschiedene Bälle, die in der Luft sind, von Masken über Kontaktverbot bis zur Corona-App.
Klaus Goebbels ist ja meist extrem vorsichtig und er wird nicht müde zu betonen, dass wir uns auf gar keinen Fall ausruhen dürfen. Also auch auf einer aktuell sinkenden Inzidenz müssen wir weiterhin alles dafür tun und müssen alle vorsichtig sein und uns fleißig die Hände desinfizieren. Also er hat keine neue Strategie.
Oh Gott, Hände desinfizieren. Ich habe mir lange nicht mehr so gründlich die Hände gewaschen wie früher, ey. Ich mach das nicht mehr so gut. Wisst ihr noch, wo wir am Anfang immer Happy Birthday gesungen haben, um die Hände 30 Sekunden zu waschen?
Zweimal.
Das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht. Ja. Sorry.
Er pocht auf diese bekannten auf diese bekannten Konzepte und sagt, es liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, möglichst die Kontakte zu reduzieren, aufzupassen, Hände waschen, Hände desinfizieren.
Ja.
So frustrierend das auch ist für jeden Einzelnen, dass da kein, dass da jetzt kein Allheilmittel gibt. Und er sagte, selbst wenn die Impfung kommt, wird es noch Monate dauern, bis wir da uns entspannen können.
Das ist so. Ich glaube ja persönlich, dass wahrscheinlich 100% aller Rheinpegelhörer die Corona-App installiert haben, die ja demnächst auch nochmal schick gemacht wird mit einigen Updates. Aber wer das noch nicht getan hat, kann das jetzt ja eigentlich nochmal vielleicht in Angriff nehmen. Ist vielleicht eigentlich wirklich eine gute Idee. Schadet jedenfalls wahrscheinlich nicht. Ja, da kann man nur sagen, okay, schauen wir, was kommt, ne? Und hoffen wir das Beste, dass die Zahlen weiter sinken und dass wir irgendwie alle wieder raus dürfen.
Ja, was ich vor allem ganz erschreckend fand, ist, dass jetzt im November wirklich extrem viele Leute, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben sind.
Mhm.
Also da sind,
sind wir jetzt in diesem Monat
bei 28 Personen, Stand Freitag.
Ja, und ich weiß, wir hatten ganz lange so einen Stand von 50 und ein paar, das
genau,
war so ein
also
Plateau.
Ne? Also insgesamt sind es 88 Personen und alleine 28 davon im November.
Man hat das echt nochmal einen krassen Sprung gemacht.
Genau, im April waren es 20 Verstorbene. Dann sackte es extrem ab. Also in den Sommermonaten war es wirklich deutlich weniger. Im September wurde zum Beispiel keine wurde kein Corona-Toter registriert und jetzt im Oktober waren es 13 und jetzt wir haben erst den 20. Und wir sind schon bei 28. Das finde ich schon, das finde ich schon sehr bedenklich.
Irgendeine Idee, woran das liegen kann?
Sollte uns irgendwie alle nochmal, sollten wir uns alle nochmal zu Herzen nehmen. Ich glaube, dass es vor allem, also auch in den Seniorenheimen gab es natürlich jetzt auch viele Fälle. Das sind wirklich ja genau die Leute, die es besonders hart trifft. Ich glaube, da ist mit Sicherheit auch so ein gewisser Zeitverzug drin, dass die Zahlen waren ja, die Inzidenzzahlen waren ja gerade Anfang November so auf einem Peak, bis dann tatsächlich Menschen aber an, es ist ja nicht immer, dass sie an dem Virus sterben, sondern teilweise auch mit dem Virus. Es ist ja dann so, gerade bei älteren Leuten, dass da vieles zusammenkommt. Bis dahin vergeht ja meistens noch eine Zeit, dass es da jetzt gerade zu so einer Häufung kommt, einfach auch mit der Häufung der Zahlen.
Ja, gut oder auch nicht gut, eher nicht gut, muss man leider sagen. Schwenken wir mal um auf ein anderes, ganz, ganz anderes Thema, muss man sagen. Aber jetzt wird es schon wirklich sehr, sehr düsseldorferisch. Eine der ersten Dinge, die man ja, finde ich, lernt, wenn man Düsseldorf kennenlernt, ist, die Kühe ist eine total heilige Kuh. Da darf nichts dran kommen, da wird echt viel gebastelt, damit die immer schick ist und immer ihre Würde als eine der bekanntesten Einkaufsstraßen der Welt wahrt. Und die Kühe hat zwei Seiten, Nicole. Bislang jedenfalls.
Ja, zwei sehr unterschiedliche Seiten.
Und es gibt einen kleinen sexistischen Spruch dazu.
Ach so, du meinst, ja, den, ich habe gerade kurz überlegt.
Ich hatte gehofft, dass wir darum herumkommen, aber
ja,
nein.
Nein, also der Spruch sagt ja im Grunde, dass sich die Frauen auf der einen Seite aufhalten, nämlich da, wo die ganzen Designerläden sind, wo man schön shoppen kann. Und die Männer kümmern sich in der Zwischenzeit auf der anderen Seite um die Geldgeschäfte.
Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Der Spruch sagt, die Männer verdienen auf der einen Seite das Geld, das die Frauen auf der anderen Seite ausgeben.
Es ist noch schlimmer. Also ich will solche Geschichten eigentlich halt gar nicht mehr verbreiten. Ich will, dass das verdammt auch mal aufhört.
Naja, sagen wir mal so, das Schöne an Klischees ist ja, dass sie manchmal stimmen und manchmal nicht. Und manchmal stimmt das, glaube ich, wirklich. Aber worauf wir hinaus wollen, ist, dass es jetzt bald ja gar nicht mehr stimmen, so richtig doll. Also wird
ja,
jetzt etwas anders.
Naja, aber ich fürchte, dass die Strukturen, die zu diesem Vorurteil oder die zu diesem Klischee führen, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, also die Strukturen als solche, dass sie sich jetzt gar nicht so sehr aufbrechen werden, wie man jetzt denken könnte. Aber, ja,
aber es arbeiten jetzt auch mehr Frauen auf der einen Seite und mehr Männer gehen shoppen auf der anderen
jetzt
Seite.
Jetzt auf damit.
Entschuldigung.
So, also ich sage mal kurz, worum es eigentlich geht.
Bitte.
Das ist nämlich so, dass die Westseite der Königsallee, also das ist die, auf der eben die ganzen Banken bisher saßen. Deswegen hieß sie bei vielen auch einfach die Bankenseite. Und das ist genau das Thema, dass wir darüber jetzt mal neu nachdenken müssen, ob wir die künftig noch so nennen wollen. Denn die großen Bankhäuser, die diese Seite geprägt haben, davon ist künftig vor allen Dingen die Deutsche Bank übrig. Aber die Commerzbank, die ist dort jetzt bereits ausgezogen, hat also diese Stelle quasi komplett verlassen. Die haben halt, das ist ganz praktisch für die, die haben nämlich in dieser Top-Lage direkt eine Reihe dahinter eben noch ein Gebäude, nämlich an der Breite Straße. Und da sind die einfach mehr oder weniger komplett hingezogen. Und natürlich, also dann gibt's eben noch auch Büros außerhalb im Linksrheinischen. Aber also das heißt, die Adresse Königsallee ist komplett aufgegeben. Und dann, nachdem das bekannt gegeben war, dass die das wollen, das haben die bereits im Frühjahr getan und jetzt im Oktober haben sie es aber vollzogen, dann hat eben nachgezogen das Bankhaus HSBC Trinkhaus, die ein Stück weiter auch an der Königsallee sitzen und die dann eben auch gesagt haben, wir brauchen diese Adresse jetzt eigentlich nicht mehr.
Warum eigentlich nicht mehr? Also ja. Ich meine, man hat ja die Adresse Königsallee, weil es halt Königsallee ist, ne? Und hat das nicht mehr die gleiche Bedeutung wie vorher?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also es ist eigentlich die Hauptfrage, was das eigentlich genau zu bedeuten hat. Und das fragen sich die Leute ja auch deshalb, weil sie wissen wollen, wo geht's hin? Und im Grunde, also mir hat zum Beispiel mal jemand, der das bei der Commerzbank mitentschieden hat, hat mal zu mir gesagt, na ja, man muss sich eben auch einfach fragen, ich weiß nicht mehr, wie er es wörtlich gesagt hat, aber so sinngemäß hat er gesagt, man muss auch gucken, in diesen Zeiten, dass man sich sowas einfach leistet und vor allen Dingen, dass man sich in diesen Zeiten zwei solche schicken Häuser leistet. Also die haben, wie gesagt, auch noch das Gebäude ganz in der Nähe. Das ist vielleicht ein bisschen Matsch. Also und ich glaube, was er damit illustrieren wollte, ist, dass eben auch große Banken, also oder gerade auch große Banken ja nicht mehr mit dieser Leichtigkeit einfach so, dass die kaum noch wissen, wie sie mit den Schubkarren das Geld irgendwie rausschaffen sollen, sondern dass es bei denen auch inzwischen so ein bisschen andere Verhältnisse sind und dass da so eine gewisse Form der neuen Bescheidenheit einfach einzieht. Also so in dieser Deutlichkeit sagen die es natürlich nicht. Die verweisen eben auch auf diese anderen Möglichkeiten, die sie da eben haben. Die Breite Straße ist zum Beispiel für die Commerzbank einfach auch eine sehr traditionelle Adresse. Das war ganz früher dann auch mal der Hauptsitz der Commerzbank da. Es ist ja auch ein sehr schickes, altehrwürdiges Gebäude, das die da haben. Das ist mit Sicherheit kein eigentlicher Abstieg. Es ist eben keine Königsallee-Adresse. Das muss man eben sagen.
Vielleicht haben sie auch einfach ein bisschen die Statussymbole verschoben. Das kommt vielleicht noch so ein bisschen dazu, ne? Also vielleicht leistet man sich keine Kö-Adresse mehr, aber dafür sponsert man, weiß ich auch nicht, ein großes Podcaster-Festival oder irgendwelche Influencer-Reisen oder
was. Das wäre doch schön. Ja? Ja, und also der Punkt ist natürlich auch, dass für die Bargeldversorgung direkt im Umfeld der Königsallee ist man ja noch da. Also das heißt, man kann relativ schnell dann einfach darüber gehen. Insofern gibt es da kein richtiges Problem, aber man muss eben jetzt gucken, und das ist jetzt so der nächste Punkt, was passiert jetzt mit diesen Gebäuden? Also die waren dann irgendwann beide eben auf dem Markt und man wartete so ein bisschen ab, was damit passiert. Und eines ist jetzt tatsächlich auch frisch verkauft, ist für 154,5 Millionen Euro über den Tisch gegangen, was eine ziemlich stolze Summe ist. Also das
kann
ist
man dieses, eine Menge Podcast-Festivals schon veranstalten.
Das ist dieses Commerzbankgebäude.
Falls jemand zuhört.
Das gehörte halt auch gar nicht der Commerzbank selbst, sondern die waren da Mieter. Mhm. Deswegen war das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, das aufzugeben. Und das gehörte der Deutschen Fondsholding. Und die hat das verkauft an ein Joint Venture, an dem beteiligt ist das Unternehmen Heinz. Und das ist auch eine ganz charmante Nachricht so für die Düsseldorfer, denn die kennen, also zumindest die sich mit den Themen befassen, die kennen Heinz schon, weil die so in der Nachbarschaft auch schon ganz schön so auf Einkaufstour waren so in den vergangenen Jahren. Die haben nämlich sowohl das Kö-Quartier entwickelt, also auch eine sehr bekannte Büroimmobilie, die da komplett neu entstanden ist in der direkten Nachbarschaft, als auch das Karlsquartier, mhm. Auch nochmal ein kleines Stückchen weiter. Also zwei sehr bekannte, sehr zentral gelegene, schicke Geschäftsimmobilien. Und jetzt dann eben so ein Stück weiter auch noch diese an so einer Top-Adresse. Und jetzt darf man halt gespannt sein, was die damit machen. Also viele Experten glauben, dass die das nicht so stehen lassen, wie es da jetzt steht. Dass da im Grunde, dass wir da eine komplett neue Immobilie sehen werden, die so komplett neu nutzbar ist. Und bei HSBC läuft der Verkaufsprozess eben noch. Also da sind wir jetzt mal gespannt, wo die rauskommen. Ich hatte zuletzt mal so aus dem Markt gehört, obwohl das ein Stück kleiner ist, soweit ich weiß, dass das so bei einer ungefähr ähnlichen Summe schon lag. Da bin ich jetzt mal gespannt, wann wir dann wirklich von der Verkündung hören, was es gebracht hat. Aber ja, vielleicht, es dürfte schon durchaus in ähnlichen Gefilden dann am Ende rauskommen. Das heißt, da steckt immer noch eine Menge Geld drin.
Okay, aber Westseite heißt, jetzt gibt es nur noch ein Bankhaus im Wesentlichen, die Deutsche Bank, hast du ja gesagt. Das heißt, Bankenseite ist es wirklich eigentlich bei aller Liebe im Moment nicht mehr, ne?
Ganz so. Genau. Also Bankenseite ist jetzt schwierig, aber Geschäftsseite wird man wahrscheinlich, das ist das Nächste, was die Experten glauben, schon auch künftig noch sagen können. Es gibt zwar, also es hat sich in den letzten Jahren ja schon auch so ein bisschen so eine kleine Handelsmeile da durchaus entwickelt. Also es gibt da ja einige Läden, also zu denen, die man kennt, also ein Frequenzbringer da war immer Nespresso.
Das Hermes war so, hat da, glaube ich, irgendwie eine Verlage, ne?
Hermes.
Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich sag mal Hermes.
Versace sitzt da auf der Seite. Also das ist schon inzwischen auch durchaus eine von Händlern genutzte Ecke, aber eben nicht so, bei weitem nicht so stark wie die gegenüberliegende Seite. Und mit Abercrombie und Fitch, die waren ja auch eine sehr bekannte Modekette. Eine Zeit lang waren die ja sehr berühmt dafür, dass dann irgendwelche halbnackten jungen Männer davor standen. Und ich weiß gar nicht, wie das war. Die haben einen dann mit Parfüm eingesprüht, bevor man reingegangen ist oder so. Also es war wohl sehr abgefahren. Und es gab auch immer Schlangen von jungen Leuten davor, ganz am Anfang.
Von jungen Mädchen, seien wir ehrlich. Ja.
Aber das hatte sich über die Zeit sowieso so ein bisschen erledigt. Also dieser starke Andrang, der war schon länger so ein bisschen passé. Und es war schon länger erwartet worden, dass die da weggehen. Die sind jetzt eben auch da ausgezogen. Aber da wird mit Sicherheit auch eine neue Handelsnutzung hinkommen. Also inzwischen verdichtet sich, also ich bin ziemlich sicher zu wissen, dass dort ein Möbelhändler aus den USA einziehen möchte.
Seats and Sofas.
Nee. Also inzwischen.
Das einzige Möbelhändler sind nur.
Ja, also inzwischen, ich bastle hart daran, sehr bald den Namen verkünden zu können. Ich glaube, ihn jetzt zu kennen, habe mir mal angeguckt, was die so haben.
Aber ist noch geheim.
Es ist noch total geheim, aber wenn die Leute diesen Podcast hören, kann ich es vielleicht schon verkündet haben. Okay. Ich muss mal schauen.
Muss ich auch noch Luna Fall, vorbeizuschauen.
Auf jeden Fall sind wir voll dran und wenn es der wird, den ich glaube, dann ändert das nichts daran, dass das immer noch so eine Schicko-Lage ist. Ne? Das ist jetzt nicht ein Ikea. Ist nichts, was ich vorher kannte. Also ich musste mich damit auch befassen. Aber die Sachen sehen hübsch aus und kann man da sicherlich prima an
und
der
sind wahrscheinlich sehr teuer.
Ja, man könnte sich da vielleicht ein Sofa kaufen, aber es ist schon eher eine Investition, je nachdem, wo man sich dann einpendelt.
Ich kann es kaum erwarten. Also Handel ja ein bisschen, aber du hast gesagt Geschäftsseite, das heißt Business irgendwie.
Ja, also die Frage ist dann halt so ein bisschen, wer leistet sich sowas dann künftig? Weil wenn die Banken halt sagen, wir müssen das jetzt nicht mehr unbedingt so High Class haben, dann muss man halt gucken, wer wird das künftig machen? Und gute Kandidaten dafür sind wahrscheinlich die Leute, die bisher eigentlich auch schon teure Büros gemietet haben. So Wirtschaftskanzleien, Berater, also Unternehmen, die wirtschaftsnah arbeiten, die Beratungsleistungen anbieten, Kanzleien. Solche Unternehmen haben ja sehr gerne Top-Adressen, sind auch gerne für ihre Kunden, für ihre Geschäftskunden in absolut zentralen Bereichen ansprechbar. Und also mir hat zum Beispiel neulich ein Makler gesagt, er hält das auch gar nicht für unwahrscheinlich, dass sich zum Beispiel auch Unternehmenszentralen, die vielleicht ein bisschen mehr Platz brauchen, weil sie eben dann mit vielen Verwaltungsangestellten einziehen würden, dass sie sich für diese beiden Neuentwicklungen, die da womöglich zu erwarten sind, interessieren könnten. Denn da sind dann ja für die Königsallee, wo bisher eigentlich immer eher, wenn was frei wurde, dann wurden da halt kleine Büros frei. Und da wird jetzt im großen Stil dann vielleicht Platz geschaffen, dass dann eben auch ein Unternehmen sagt, dann verlege ich eben meinen Konzernsitz an die Düsseldorfer Königsallee. Das ist ja schon sexy.
Also alles sehr aufregend. Unterm Strich hört sich das jetzt erstmal nicht so an, als müsse man sich Sorgen um die Kühe machen. Es gibt so zwei Player, die immer auftauchen, wenn es um solche Geschichten geht. Das eine ist die Stadt, also die Investoren und Entwickler und wer dann am Ende da einzieht. Okay, klar, logisch, ne? Aber das eine ist die Stadt, das andere ist die sogenannte Interessensgemeinschaft Kö. Nix Allee. Heißt ja ganz. Kannst du mal kurz erklären, wer da was macht und wieso sich da die beiden, was die eigentlich für eine Rolle spielen bei solchen Fragen? Weil das gehört denen ja wahrscheinlich nicht per se, ne?
Nein, was also die steht. Interessengemeinschaft Kö ist tatsächlich so eine ganz klassische, ja, so eine Gemeinschaft, bei der sich die, also sowohl die Eigentümer als auch eben die Nutzer, da sind natürlich, wie das in solchen Gemeinschaften dann ist, bei weitem nicht alle immer Mitglied. Aber da gibt es eben Leute, die einfach sagen, für uns ist wichtig, wie sich unsere Straße weiterentwickelt, wie es uns geht. Und die EG Kö, die kümmert sich im Grunde um das komplette Erscheinungsbild der Kö. Also die sorgen dann auch immer dafür, dass diese aufwendige Weihnachtsbeleuchtung geschaffen wird. die sorgen sich dann auch immer um so Veranstaltungen, die ganze Kö dann eben, also im Moment gibt's die ja nicht, also dieses Jahr war es damit nichts, aber zum Beispiel dieses Gourmet-Festival, das die Königsallee immer so voll macht mit Menschen, die dann an vielen kleinen Ständen irgendwelche besonderen Köstlichkeiten probieren.
Ach, ja.
Also bei sowas haben die immer ihre Finger mit drin und reden mit den Veranstaltern und deren, also das ist ganz interessant, im Gegensatz jetzt nochmal zu anderen Standortgemeinschaften. Es gibt ja auch eine Interessengemeinschaft für die Schadowstraße oder für die Altstadt. Und bei der KÖ merkt man schon auch, also da passt die Interessengemeinschaft ein bisschen zur Adresse. Also denen ist auch zum Beispiel das Erscheinungsbild unglaublich wichtig. Also wenn da Buden aufgestellt werden, dann wollen die auch genau wissen, wie diese Buden aussehen und dass die auch alle die gleichen Farben und die gleichen Dächer haben und dass da nicht dass sich da nicht einfach irgendjemand so eine Bretterbude hinzimmert. Und dann sagen die dann schon sehr deutlich, das passt nicht zu uns.
Ich erinnere mich auch an irgendeine Kontroverse bezüglich der Lampen, der Laternen.
Ja, sowas ist denen wichtig.
Die waren denen zu fallisch.
Also da kann die Stadt da nicht einfach irgendwas machen. Die engagieren sich sehr. Man kann das manchmal, also in manchen Fällen kann man da auch mal drüber lächeln und sagen, die sind aber sehr streng. Ich sage aber mal, prinzipiell ist das doch in Ordnung. Also dass denen das eben wirklich wichtig ist, was da auf ihrer Straße passiert. Und dass die dann auch immer ein bisschen hinterher sind. Das finde ich oft zumindest sehr nachvollziehbar, dass die sich, und die kümmern sich halt einfach. Mhm. Also die erwarten eben nicht nur, dass ihnen alles gebracht wird, sondern die kümmern sich dann eben auch selbst sehr aktiv. Und für die ist das natürlich total spannend, was da passieren wird. Denen ist das natürlich einfach wichtig. Mhm. Die haben natürlich jetzt keinen Einfluss darauf. Denen gehört eben nicht das Gebäude, die haben es nicht gekauft und die können jetzt auch nicht entscheiden, wer da einzieht. Aber die werden mit Sicherheit einfach genau beobachten, wie ist da die Entwicklung. Für die ist das natürlich auch total relevant, dass da weiterhin genug Leute unterwegs sind, dass also
haben auf jeden Fall eine Meinung,
schöne Sachen so da passieren und nichts Hässliches gebaut wird.
Ja,
die werden sich mit Sicherheit zu Wort melden, klar.
Okay, und die Stadt, also ich entnehme der Tatsache, dass die Stadt da überhaupt involviert ist, also insbesondere die Planungsdezernentin, dass man da nicht einfach machen kann, was man will, offensichtlich. Man kann nicht hingehen und sagen, ich baue hier jetzt einen 600 Meter hohen Glasturm hin.
Aber das kann man ja nirgendwo. Also
wie wir jetzt gelernt haben, unlängst, ja.
Genau, man kann nicht einfach so Hallen irgendwo hinbauen.
Naja, nirgendwo kann man es nicht, aber jedenfalls nicht in der Düsseldorfer Innenstadt.
Ja, also nein, die Stadt ist jetzt nicht involvierter, als sie irgendwo anders wäre, sondern natürlich werden immer, wenn irgendwelche größeren Projekte irgendwo hingeplant werden, wird natürlich auch geguckt, was darf an dieser Stelle gemacht werden und wie hoch darf das Gebäude sein und welche Eigenschaften darf das haben und welche nicht. Aber das ist eigentlich ein ganz normaler Prozess. Also da habe ich nicht den Eindruck, dass die Stadt da jetzt ein stärkeres Gewicht drauf legt.
Nee, meine ich auch gar nicht. Aber fand ich einfach interessant, dass da ja immer noch, das muss man ja immer mitbedenken. Ne? Es ist nicht so, jemand kauft da das Gebäude oder das Grundstück oder wie auch immer und kann da dann schalten und walten, wie er Lust hat, sondern natürlich muss das auch immer abgestimmt werden. Und es gibt so ein Erscheinungsbild, was vielleicht dann so gewahrt werden muss oder so. Und ja. Das spielt ja auch eine Rolle bei der Frage, wie geht man mit so einer Straße um, die ja tatsächlich ein Touristenmagnet ist und ein Wirtschaftsfaktor schlicht und einfach.
Ja, klar. Also da wird jetzt niemand einfach ein lustiges rot-gelb gestreiftes Haus hinbauen können.
Leider.
Und, ja, es hätte mal was. Aber
sehr zum Schock der IG Königsallee. Ja, okay. Also mit anderen Worten, das wird spannend und da wird sich noch einiges tun in der nächsten Zeit.
Hopefully.
Verena, ich wollte dich noch mal ganz kurz nach einer Sache fragen, die wir hier im Podcast in ewiger Breite erörtert haben. Und jetzt gibt's dazu ein Update, nämlich diese Geschichte mit dem Jugendlichen in der Altstadt, der von Polizisten auf dem Boden fixiert wurde und wo es ein Video von gab, wie einer der Polizisten kurzzeitig mit seinem Knie auf dessen Hals unterwegs war. Das hat ja für wahnsinniges Aufsehen kurz gesorgt im Sommer. Jetzt gibt es dazu eine Information von der Duisburger Polizei, wenn ich das richtig sehe, oder von der Staatsanwaltschaft zu der Frage, war das eigentlich alles koscher, was die Polizei da so gemacht hat?
Also die Information kommt nicht direkt von der Duisburger Polizei, sondern die hat zuerst der Kölner Stadtanzeiger veröffentlicht. Die haben das offensichtlich recherchiert. Die haben Informationen aus dem Abschlussbericht, den die Polizei erstellt hat. Die haben ja sich angeschaut, also die Duisburger Polizei hat aus Neutralitätsgründen ermittelt, weil die Düsseldorfer Polizisten da ja beteiligt waren. Und da kam jetzt anscheinend bei raus, dass die Polizisten richtig gehandelt haben und dass das durchaus eine normale Polizeitaktik war und auch angemessen war, dass gab es Überwachungskameras und eben auch dieses Video, das durchs Internet kursierte und dafür ganz heftige Diskussionen gesorgt hat. Und offensichtlich haben die aber richtig gehandelt.
Also richtig im Sinne von so, wie es ihnen in ihrer Ausbildung beigebracht
genau,
wird.
Genau, ne? Angemessen ja. Der Situation.
Jedenfalls nicht so, dass man sagen kann, sie haben dagegen irgendwelche Dienstpflichten verstoßen.
Genau,
oder, so.
Oder Körperverletzungen begangen. Das war auch noch so ein bisschen die die Krux, da ging es ja auch um das Thema Körperverletzung, weil dieser damals 15-Jährige ja auch Verletzungen hatte und auch im Krankenhaus war.
So im Stil von Prellungen, glaube ich, ne? Und
genau,
Kratzern und so eine Sache.
Genau. Und ich glaube ein blaues Auge und eine gebrochene Nase. Und es soll sich wohl, soll wohl so gewesen sein, dass dieser Junge sich die Verletzung am Tag nach dem Polizeieinsatz bei einer Geburtstagsfeier zugezogen hat, bei einer Schlägerei. Und an diesem Abend dann in die Notaufnahme gegangen ist mit seinem Vater zusammen und dort erzählt haben soll, dass die von diesem Polizeieinsatz am Vortag stammen und eben nicht von der Partyschlägerei. Also da haben wohl Zeugen ausgesagt. Es ist jetzt gerade noch so, dass die Staatsanwaltschaft das noch nicht komplett bestätigt, diese Information, das muss man dazu sagen, weil derzeit den polizeilichen Abschlussbericht gibt es wohl schon, das haben sie bestätigt, aber die Beteiligten haben gerade noch Zeit zur Stellungnahme. Hm. Und erst wenn das abgeschlossen ist, dann wird das auch wirklich veröffentlicht.
Okay, beobachten wir weiter, aber vielen Dank, dass wir das nochmal nachtragen konnten.
Fall.
Immer. Okay, vielen, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet zu dieser oder allen anderen Episoden, die wir jemals gemacht haben, schickt uns am besten eine Mail an rheinpegel@rheinische-post.de oder sprecht uns auf den Anrufbeantworter unter 0211 9763 164. Wir freuen uns wahnsinnig, von euch zu hören. Auch auf Twitter kann man uns übrigens erreichen. Nicole Lange hat einen sehr lustigen Twitter-Handle.
Ihr findet mich unter @nixnutz und ich darf das wie immer buchstabieren. N-I-C-S-N-O-T-Z. Nixnutz. Es ist ein Wortwitz.
Sie hat gerade kurz geguckt, als hätte sie auf eine Zitrone gebissen, als ich gesagt habe, sie hat ein lustiges Twitter-Handle. Sorry, Nicole. Und Verena?
Ich heiße ganz unspektakulär verena.kensburg.
Und ich heiße @Helene Pawlitzki auf Twitter und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Dann ist hoffentlich auch Arne wieder mit dabei. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
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 Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.
Hallo, hier ist Helene.
Hallo, hier ist Arne.
Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen.
Wer bei der Wochenendplanung die ein oder andere Sonnenstrahle mit einberechnen möchte, dem kann ich dabei auf die Sprünge helfen. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Denn Sonne wird es dieses Wochenende wohl nur am Freitag geben. Der Samstag und auch der Sonntag werden sehr wolkenverhangen werden. Die Wolken werden im Laufe der Nacht kompakter, vermutlich erst in der späteren Nachthälfte, sodass die Temperaturen dann doch nochmal auf 3 Grad absinken. Dazu wird es dann halt eben im Bereich des Morgens vereinzelte Regenfälle geben, vermutlich so ein bisschen Nieselregen, also so richtig doll wird's nicht. Und der gesamte Samstag wird dann relativ wolkenverhangen werden. Wir werden allen voran auch zum Nachmittag hin nochmal etwas lebhaftere Böen bis 40 Kilometer pro Stunde bekommen. Im Großen und Ganzen ist das Wetter aber nicht so wahnsinnig gemütlich. Die Temperaturen liegen bei maximal 9 Grad. Und der Sonntag wird uns eine nächste Front bringen. Auch diese Front wird relativ leicht ausfallen. Aber hier haben wir den Unterschied, dass es eine schleichende Front wird. Das heißt, die Front dieser Luftmassen, diese Luftmassengrenze liegt dann genau über Deutschland. Und dementsprechend wird dann halt eben über den gesamten Tag hinweg immer mal wieder etwas Regen fallen. Dann ist es mal wieder kurz trocken, dann fällt wieder ein bisschen Regen. Also wirklich ein Tag, um sich ein bisschen in der eigenen Wohnung auf der Couch einzukuscheln. Die Temperaturen liegen bei 8 bis 10 Grad und auch der Trend für die neue Woche sieht noch nicht groß anders aus. Vermutlich werden wir dann zur Mitte der nächsten Woche wieder etwas mehr Sonne bekommen. Aber zumindest lässt sich mal festhalten, dass so großer Regen im Moment nicht in Sicht ist.